Hallo liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Ready, Set, Podcast. Mein Name ist Andreas Heimeyer, mit mir heute wie gewohnt der gute Bernhard Einsiedler.
Ignoriere mich, komm zum spannenden Part.
Fair Point hatte ich eigentlich vor, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast.
Oh.
Mit mir, ihr habt sie schon gehört, ist die wunderbare, einzigartige Laura Jung.
Hi. Yeah. Wow, so ein Intro.
Ja, wir sind professionell geworden seit dem letzten Mal, dass du hier warst. Für unsere ZuhörerInnen, die langjährige Ready Set Podcast Fans sind, bist du natürlich eine bekannte Größe im Ready Cinematic Universe.
Ja, genau so.
Für all diejenigen, die uns jetzt aber erst seit den letzten paar Monaten hören und folgen und unterstützen.
Alle beide.
Alle beide.
Wer ist Laura Jung? Laura Jung hat letztes Jahr, beziehungsweise 2020, ihren ersten eigenen Spielfilm gedreht, nämlich Milkshakes und andere Versuchungen. Im selben Zuge hat sie gemeinsam mit ihrer Freundin ihre erste Filmproduktionsfirma gegründet. Und
erste? Das klingt, als würden noch ganz viele weitere kommen.
Es ist die erste, die einzige, die beste. Okay. Und was noch entscheidender ist, Laura Jung hat mal diesen Podcast hier mitgemacht. Sie ist die Namensgeberin von Ready, Set, Podcast. Und über all das wollen wir heute mit dir sprechen. Das heißt, vor einem Jahr ungefähr gab es schon mal die Folge, wie drehe ich einen Film, was ist da alles wichtig? Und dann kam das danach. Das heißt, wir sprechen jetzt heute über die sogenannte Post-Production. Was muss man da alles beachten? Was kann da schief gehen? Was ist gut gelaufen und so weiter? Und wir sprechen auch dann über deine Firmengründung. Ich hoffe, es wird so spannend, wie es sich anhört.
Klingt wirklich fancy, wenn du es so sagst, ich komme öfter her. So ein richtiger Boost.
So ein richtiger Confidence-Boost einfach. Bevor wir aber mit der Folge starten, eine alte Tradition, die du selbst im Podcast eingeführt hast. Dementsprechend meine Frage, aka deine Frage an dich. Laura, was hast du denn zuletzt gesehen?
Also, erstmal danke für deine Introduction. Und
ich habe voll Mühe gegeben, ich habe die so rausgeschrieben noch extra.
Ja, ich sehe schon hier, Stapel an Vorbereitung. Nee, also, sagen wir mal, es zählt nicht. Ich habe gestern nämlich Koffer gepackt, habe währenddessen Legally Blonde geguckt. Lief so nebenbei, toller Film, zählt aber jetzt nicht. Mein richtiger letzter Film, den ich mit voller Aufmerksamkeit geguckt habe, war Hugo. Oder ich glaube, der in Anführungsstrichen deutsche Titel war Hugo Cabré. Es ist nach einem Roman und Martin Scorsese hat da Regie geführt.
Ach, der ist mit dem kleinen Jungen, oder?
Ja, genau. Hauptdarsteller ist, jetzt ist mir der Name entfallen, der spielt Otis bei Sex Education.
Oh, der Blauäugige.
Sehr blauäugig, genau.
Ich glaube aber, das haben sie in Sex Education ein bisschen hochgedreht.
Das ist immer bei blauen Augen, das ist so krass manchmal bei manchen Filmen.
Ja.
Aber sonst auch Starbesetzung, Ben Kingsley, Jude Law, so in die Richtung, also sogar die Nebenrollen, Sasha, ne, hier. Baron Cohen, ihr wisst, wen ich
Bruno.
Meine.
Bruno, a.k.a. Borat.
Genau, Borat. Also wirklich richtig coole Besetzung und ich will, glaube ich, gar nicht so erzählen, worum es in dem Film geht, weil ich habe mir selber den Trailer nicht angeguckt und es nicht durchgelesen. Ich habe nur gesehen Scorsese und die Darsteller und Darstellerinnen und dann habe ich ihn angeguckt und war selber sehr überrascht. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen möchte, aber es geht auf jeden Fall um einen Jungen, der in Paris der 30er Jahre im Hauptbahnhof lebt und sich quasi darum kümmert, dass die Uhren weiterlaufen. Und dann kommt er auf so ein kleines Abenteuer.
Ich weiß, ich wollte gerade sagen, einfach, das ist nicht der typische Martin Scorsese-Film.
Nein, überhaupt nicht. Ich war so überrascht, als ich das gesehen habe.
Es klingt richtig charmant.
Es ist so süß, es ist so ein perfekter. Ich habe vorhin schon gesagt, ich mag Herbstfilme und das wäre so ein perfekter Weihnachtsfilm. Es geht nicht um Weihnachten, aber es fühlt sich so
vom
nach
Feeling her.
Ja, also die Bilder sind einfach schön. Ich finde auch, Scorsese merkt man manchmal so an der Art, wie es gefilmt ist. Aber sonst, also geschichtlich, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so verknüpft hätte. Aber nee, ist einfach ein richtig schöner Film, ist auch recht lang. Also man sollte sich da gutes Popcorn, Zeit und die Aufmerksamkeit einplanen.
Und gute Gesellschaft.
Ja.
Wir sind ja auch hier in guter Gesellschaft. Bernie.
Immer.
Ja,
also heute.
Manchmal.
Mehr heute als sonst.
Kommt drauf an, wie sehr du mir auf die Nerven gehst.
Ich gebe mir Mühe.
Nein, ich liebe dich, Bernhard. Ganz toll. Deshalb, Bernie, auch an dich die Frage. Was hast du zuletzt gesehen?
Es fühlt sich so richtig genuine an. Ich habe mir was. Oh Gott, das ist eine ganz andere Richtung. Ich habe mir Mandy angeschaut.
Ach,
ich kenne nur den Song.
Nee, mit
genau der gleiche Vibe.
Ah, okay.
Oh Gottes Willen, mit oh
Gott, Nicolas Cage und Andrea Riseborough, wilder Name. Das ist ein Film von Panos Cosmatos. Und ja, Mandy ist ein Film, der sehr in die Splatter-Gore-Richtung geht. Also ganz
also
viel
Blut. Also voll meins.
Voll deins, ja.
Mega Bock.
Ganz ehrlich, richtig gute Kinoerfahrung. Also nice. Die erste halbe Stunde ist geprägt von wilden Bildern, von krassen ja, Freiheiten, die sich die KünstlerInnen dabei genommen haben. Da werden Bilder überblendet, da wird viel mit Farben gespielt und es ist geil und wunderschön. Und die letzte Stunde ist nur Gemetzel, was fun ist, aber das hätte nicht eine Stunde lang sein müssen. Das scheint auch so der Konsens zu sein. Der Film ist ziemlich geil, aber ein bisschen zu lang. Also Andi, damit bin ich wieder bei dir. Hast du dir auch einen Film angeschaut, der ein bisschen zu lang war?
Nee, ich habe mir keinen Film angeschaut, der zu lang war. Er dauert zwar 2,5 Stunden, aber es ist ein absoluter Klassiker, deshalb von meiner Seite nicht sonderlich lange eine Introduction. Ich habe mir mit meiner Freundin Pulp Fiction angeschaut.
Kenne ich nicht.
So eine solide 3,5.
Oh, der hat einen Gesichtsausdruck.
Hey, was?
Es war ein Scherz.
Alter, ich war so geworden. Ich dachte jetzt kurz so, was?
Haben wir nicht mal eine Tarantino-Folge sogar vorbereitet?
Wir haben eine geplant.
Darf man darüber reden, Laura, über gescheiterte Projekte?
Oh, das ist nicht gescheitert, das ist alles in Planung. Ah. Aber Laura, hast du nicht sogar ein Pulp-Fiction-Plakat in deinem Office?
Ich war so kurz.
Oh. Ich habe aber viele Plakate, wo ich nicht alle gesehen habe, oder?
Heißt das, du bist nicht fake?
Damn, das ist shallow, Laura.
Das ist schon.
Ich muss gerade überlegen. Doch, Ich guck nochmal nach, ich bin mir gerade nicht mehr. Es hängen sehr viele Filmplakate in unserem Büro.
Okay, das ist nämlich eigentlich der Sinn der Folge, dass wir exposen, wie fake du bist, Laura.
Ja.
Deshalb schnall dich schon mal an, setz dir deinen Fahrradhelm auf.
Fahrradhelm.
Wir machen dich jetzt fertig.
Okay.
Nein, Spaß, machen wir natürlich nicht. Pulp Fiction, was kann man dazu sagen, ist ein fantastischer Film, in dem leider Gottes, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen, und es ist durchaus ein komischer Nachgeschmack, wenn in diesem Gangster-Epos Tarantino sich selbst einbaut und wirklich, wirklich oft ohne einen sonderlich guten Grund das N-Wort benutzt. Und der Rassismus, der in dem Film gezeigt wird, ist schon echt grenzwertig. So, das ist schon schwierig, einfach an manchen Stellen den Film dann komplett zu genießen. Man kann versuchen, es damit zu entschuldigen, ist von 1994, ein Kind seiner Zeit.
Darf ich dazu ganz kurz was sagen, weil es mir erst kürzlich aufgefallen ist und da musste ich tatsächlich an euch denken. Ich habe also so viele Filme aus den späten 90ern, Anfang 2000er, die man so aus seiner Kindheit kennt und die man so, ja, Pulp Fiction jetzt vielleicht
Pulp Fiction,
nicht, aber halt,
Kindheit einfach.
Nein, sowas in die Richtung, auch so, weiß ich nicht, so Rom-Coms, die ich halt so mit 13 angeguckt habe oder so, die man so gut in Erinnerung hat und jetzt gucke ich die an und die sind so krass, also wirklich, als könnte man heute einfach nicht mehr so drehen, das ist echt Wahnsinn.
Ich erinnere mich noch an eine Folge, die jetzt nicht mehr in unserem Repertoire oben ist, aber wir haben ja mal eine Weihnachtsfolge gemacht, wie wir zwei so drüber diskutiert haben, dass Love Actually einfach, also Love Actually oder tatsächlich Liebe auf Deutsch, ein sexistisches Schundwerk ist, aber du hast es trotzdem verteidigt.
Ja, aber sowas meine ich, weil ich die so gut in Erinnerung habe und jetzt gucke ich sie an aus so einer ganz anderen Perspektive und erschreckt mich immer richtig, wie schlecht jegliche Randgruppe oder sonst irgendwas, jeder, der nicht exakt also in diesen Film reinpasst, dargestellt wird.
Aber
dass es so humorvoll gemacht wird, aber es ist halt eigentlich nicht lustig.
Voll. Nee, und ich meine, hat ja auch der gesellschaftliche Diskurs, hat ja in den letzten paar Jahren einfach sehr viel, also sehr große Schritte gemacht. Ich meine,
ja, da finde ich halt, man denkt sich manchmal, oh, hat sich so verändert oder so. Und dann guckt man die Filme und dann merkt man, wie krass sich das zumindest in solchen Medien jetzt verändert hat.
Ja, und da haben wir deine Expertenperspektive, weil du bist ja selbst eine Kreativschaffende, die selbst schon mal einen Film gedreht hat und die vielleicht selbst da auch auf ein paar Sachen geachtet hat, dass da irgendwie Representation da ist und halt einfach auch beispielsweise eine Geschlechterquote einigermaßen ausgeglichen ist in irgendeiner Art und Weise. Und zwar in deinem Film Milkshakes und andere Versuchungen. Wir haben schon kurz darüber gequatscht und wie gesagt, mehr oder weniger die erste Folge in unserem neuen Format, damals noch nicht im Tonstudio mit etwas schlechterer Audioqualität, ist nach wie vor zu hören. Ich kann es nur empfehlen. Laura, charmant wie eh und je. Ich versuch dir so viele Komplimente wie möglich zu machen, dass du dann einfach... Ja.
Welche Infos möchtest du haben? Ich weiß es noch nicht.
Sozialversicherungsnummer.
Nee, dass du einfach dann, wenn du dann den ganz, ganz harten Durchbruch auch noch hinter dir hast, okay, dass du immer noch herkommst zu uns.
Werde ich immer.
Damals haben wir darüber gequatscht, wie es war, einen Film zu drehen und jetzt eben die Post-Production. Das heißt, um ein Bild für alle ZuhörerInnen zu kreieren, ihr seid Regisseurin oder Regisseur. Ihr habt euren Film abgedreht und alle Szenen sind im Kasten. Jetzt die große Frage, was kommt denn eigentlich danach? Also Laura, die erste Frage an dich ist eine sehr allgemeine und sehr große. Was verstehst du denn unter Post-Production und wie ist der ganze Prozess ungefähr angelaufen? Also wie war der Beginn der Post-Production?
Okay, also unter Post-Production habe ich, bevor ich es gemacht habe, wesentlich weniger verstanden, als ich es jetzt weiß. Grundsätzlich, egal was ich sage, ne, ich will mich nicht so anhören, als würde ich hier irgendwelche Tipps geben wollen oder sonst irgendwas. Das war mein erstes großes Projekt und ich lerne, also man lernt eh nie aus, aber ich lerne jedes Mal mit dazu und ich kann halt jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, aus meiner wenigen Erfahrung. Und das kann ich sagen und ich will mich aber auf keinen Fall so anhören, als würde ich hier, als hätte ich voll die Ahnung und würde das so weitergeben wollen. So viel nur, kurz als Disclaimer.
Und ich bin immer hier, um das Gegenteil zu, so rauszubringen und zu den Leuten zu erklären, wie krass du doch tatsächlich bist einfach. Ich meine, du hast einfach einen Film gedreht während der Corona-Zeit und hast es trotzdem alles auf die Beine gestellt bekommen mit Sicherheitsmaßnahmen. Also das wurde ja nochmal extra schwieriger gemacht.
Ja, jetzt im Nachhinein. Also wir hatten, ich weiß gar nicht, ist das schon 3 Wochen her? Ein Monat? Weiß nicht, die große Filmpremiere im Kino.
Ja.
So, wir hatten so 250 Gäste, ein richtig schönes Kino in München. Und da war es halt nochmal krass, das da dann zu sehen und diese ganzen Leute, die, also wo im Endeffekt waren wir ein Team von 120 Leuten, wirklich mit allen mitgerechnet, auch Sponsoren und so in die Richtung. Und da das dann nochmal so zusammengefasst sozusagen zu sehen, das war halt, dann ist mir wirklich mal klar geworden, wie krass
du bist.
Nein, aber wie krass dieses Projekt war. Also, ja.
Aber wie ist es dann danach abgelaufen? Ja. Also nachdem das Projekt, das sehr krasse Projekt mit bis zu 120 Leuten abgelaufen ist.
Also ich würde mal sagen, also grundsätzlich hat man ja für jeden Bereich viel mehr Leute. Das war jetzt Julia und ich, mit der ich eben jetzt die Firma auch gründe und wir haben eigentlich jetzt im Endeffekt alles zusammen gemacht, also die ganze Produktion. Wir waren die Einzigen, die sich darum gekümmert haben, dass irgendwas vorangeht. Also das ist ja sonst, klar hat man Produzent, Produzentin und die Regie und die kümmern sich darum, aber es ist ja sonst ein riesiges Team und jeder hat so kleine Aufgaben und wir haben halt alles gemacht. So. Und wir haben uns dann noch den Lukas dazu genommen. Der arbeitet beim Fernsehen und von dem wussten wir halt, der kennt sich auch ein bisschen besser aus mit so technischen Angelegenheiten. Genau, und deswegen haben wir das am Anfang quasi zu dritt gemacht. Heißt, wir haben, also um dem Begriff Postproduktion jetzt nochmal näher zu kommen, ich dachte am Anfang, es ist halt hauptsächlich der Schnitt. Und da packt man halt dann ein bisschen Farbe drauf, packt mal ein bisschen Musik drauf und fertig.
Hört sich jetzt ungefähr nach dem an, was ich verstehe.
Ja, entspricht meiner Vorstellung.
Ist auch so, nur dass jeder Schritt davon nochmal so krass unterteilt ist und das alles so lange dauert. Auch klar, wir hatten jetzt nicht super viele Takes immer oder, also der Film ist jetzt im Endeffekt 90 Minuten lang geworden, das ist ja schon ziemlich lang, aber für diese 90 Minuten hatten wir jetzt nicht die normale Länge an Aufnahmen, also wir mussten nicht so viel durchgucken und so viel, für eine Szene hatten wir vielleicht, also eine Dialogszene, eine Minute hatten wir Schuss gegen Schuss Totale und davon jeweils 2 Takes ungefähr.
Mhm. So. Das heißt sozusagen für eine einminütige Szene hattet ihr 6 Aufnahmen, die ihr dann zusammen verwursten musstet.
Genau.
Okay.
So, das war jetzt so ungefähr der Durchschnitt. Und sonst hat man sicher 10.000 Mal mehr Einstellungen und Takes und sonst was. Deswegen war das, also das Material vom Grund auf her schon mal nicht so viel, aber es hat halt doch so viel Zeit in Anspruch genommen, schon am Anfang das zu ordnen. Also welche Szene und welcher Take und welche Einstellung und dann das durchgucken und dann kann man das gebrauchen und dann also allein das Ordnen hat schon mal gedauert. Und dann, was ich am schwierigsten finde, ist, sich zu entscheiden, was lasse ich weg, was packe ich rein. Also wir haben im Endeffekt auch zwei Szenen komplett rausgestrichen. Eine, die nur kurz war, da ist einer nur zur Tür hingegangen, hat geklingelt, wurde aufgemacht, so. Die haben wir rausgenommen und dann aber eine, die wir im Endeffekt, das ist gleich nochmal ein neues Thema, Ton, die wir rausnehmen mussten, weil der Ton so schlecht war. Aber diese Entscheidung, auch einfach nur so kleine Momente rauszunehmen oder drin zu lassen, das fand ich halt schon schwierig. Also das ist so viel Verantwortung.
Ja, voll.
Und genau, wenn man sich da dann aber entschieden hat, welchen Take nehme ich so und so, dann kommt es eben zum richtigen Schnitt. Und das hat wirklich, also Lukas war jedes Wochenende bei uns, also immer Samstag in der Früh bis Sonntagabend, seit Januar.
Oh, bis, seit Januar?
Seit Januar bis eben Mai,
okay.
Juni, ja.
Oh Gott. Einfach kurz Props an Lukas, das klingt intens.
Ja.
Ich möchte einmal kurz mit der Frage reingrätschen. Wie sehr hast du oder hättest du gern während dem tatsächlichen Drehen dir mehr Zeit, mehr Raum genommen, um in der Postproduktion mehr Spielraum zu haben. Weil 6 Schüsse sind, wie du sagst, super wenig. Und man merkt ja trotzdem, dass du sagst, okay, wir nehmen Sachen raus, wir entdecken, dass im Schnitt da vielleicht ein anderer Film vorhanden ist, als das, was wir uns eigentlich gedacht hatten ursprünglich. So hier die Reference an American Beauty zum Beispiel. Da war ursprünglich ein anderes Hauptkonstrukt für den Film geplant und während der Postproduktion haben die Menschen gemerkt, dass da andere Möglichkeiten vorhanden sind. Wie sehr war das was, wo du in der Postproduktion einfach Kreativität gespürt hast, gemerkt hast, dass da einfach, ich suche nach dem Wort, Juice ist? I don't know.
Juice.
Juice, ja, ich finde Juice ist ein gutes Wort.
Ja, also ich habe durch die Postproduktion so, so, so viel gelernt, was ich nicht gedacht hätte, weil, klar, jetzt vereinfacht, aber ich dachte, ich habe den fertig, also ich habe den Film, die Aufnahmen, ich kann nichts mehr dran ändern, schneide ich halt zusammen. Aber ich habe da so viel gelernt, eben, dass man sich mehr Zeit lassen sollte am Set. Wir haben uns eh viel, also wir hatten nicht viel Zeit in Tagen, aber in der Szene selber fand ich eigentlich, dass wir immer eine ruhige Atmosphäre hatten. Also wir haben jetzt da nicht schnell gemacht oder so. Aber dass man in der Postproduktion ist und mir zum Beispiel aufgefallen, dass wir überhaupt keine Schnittbilder hatten und an sowas habe ich nicht gedacht. Also wir sind in der Schulszene und dann ist sitzen die im Klassenraum und dann kommt die nächste Szene und danach hätte man vielleicht so einen Übergang gebraucht von dem Ort, irgendwie so eine Aufnahme, also so unnötige Aufnahmen haben wir es immer genannt. Das hat mir jetzt zum Beispiel bei meinem eigenen Film total gefehlt, weil ich das beim Drehbuchschreiben einfach, also da schreibt man es nicht rein, das macht man dann in der Regie, aber ich habe quasi in der Postproduktion viel für die Regie gelernt. So.
Ich weiß, ich fand das nämlich auch so überraschend, weil ich war ja auch in der Filmpremiere mit dabei und an sich Milkshakes und andere Versuchungen ist ja ein mehr oder weniger Highschool-Abschlussball, Romantik, Komödien-Ding.
So Prom-Drama oder Prom, so hast du damals noch gesagt.
Ich hab da sehr viele Wörter dafür benutzt einfach.
Coming of Age,
genau, stimmt auch. Also angelehnt an vor allem Filme aus den 80er Jahren und es spielt dementsprechend an der Schule und ich erinnere mich noch dran, wie sehr mir das dann aufgefallen ist, wo es einmal diesen Drohnenshot von der Schule gab und es war so, oh, spannend, das war also in Anführungszeichen eine unnötige Aufnahme, aber es hat halt einfach so dieses Setting geklärt, okay, hier befinden wir uns und es hat halt einfach sick ausgesehen, so einen Drohnenshot noch mit dabei zu haben.
War auch Lukas an der Stelle, man sagen.
Ich habe gehört, dass sich da Lukas und der Kameramann kurz eine Diskussion hatten, ob es denn jetzt eine sinnvolle Sache ist, diesen Drohnenshot mit reinzubringen oder nicht.
Ja, also allgemein, ich habe den Film, wie, also so rohschnittmäßig schon einigen Leuten gezeigt, auch Leuten, die halt aus der Filmbranche kommen und auch halt ein bisschen Ahnung haben. Und es gab so viele unterschiedliche Meinungen bezüglich, der steht da jetzt zu lange rum oder der Shot ist einfach zu lang und das ist unnötig oder da fehlt sowas eben. Und da habe ich für mich gemerkt, ich muss meinen eigenen Stil da irgendwie entwickeln, den ich jetzt, glaube ich, einfach in zukünftigen Projekten, ich glaube, also muss man einfach für sich selber finden, weil ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Also ich mag das lieber, wenn unnötige Sachen drin sind, also wenn es eher länger ist. Mir wurde nur wirklich von super vielen Leuten gesagt, dass es zu lang ist, also dass die Blicke zu lang sind, ich früher cutten soll und schneller cutten soll. Und für mich, weil ich auch diesen 80er-Jahres-Stil reinbringen wollte, war es eben genau richtig, weil ich wollte so ein bisschen was Langsameres und das ein bisschen
Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich habe mir letztens Spiel mir das Lied vom Tod angeschaut. Mhm. Sergio Leone.
Ja.
Krasser Klassiker. 2,5 Stunden, Andi, du würdest verenden.
Ja, ich hab so mit den Augen so ein bisschen so, oh Gott.
Ja, so richtig, auch gar keinen Bock. Aber goddamn, dieser Film lässt sich so viel Zeit in Landschaftsshots, in so wie die Kamera einfach eine Figur einfängt. Einfach so viel zu lang, wo man sich denkt, boah, da hätte ich auf TikTok schon dreimal hochgeswiped.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Problem, dass so viele einfach die Instagram, TikTok und nichts dagegen, aber diese Sehgewohnheiten haben, dass man das so schnell guckt alles. Ich finde, ein anderes Beispiel ist auch Call Me By Your Name. Die machen das auch so schön, dass sie einfach, da steht die Kamera und die Leute schauspielern so und man guckt halt so zu, also man ist wirklich Zuschauer, Zuschauerin. Und der Film, es ist halt ein Unterschied, ob der Film durch Schnitte erzählt wird oder durch die Bilder. Also, ne, das gibt halt unterschiedliche Stile und ich glaube, da muss man einfach seinen eigenen finden.
Ich glaube auch, dass es eben wirklich, wirklich schwierig ist, mit dem Setzen von Schnitten einen Stil zu erzeugen einfach. Weil ein Beispiel, das mir einfällt, ist von Park Chan-wook, The Handmaiden. Ein südkoreanischer Film, der an sehr ungewöhnlichen Zeitpunkten auch Schnitte hat und dadurch einfach so ein sehr beunruhigendes Gefühl reinkommt, das eben auch in diesem Film und im Kontext dieses Films erzählt werden soll. Aber da muss man halt wirklich, wirklich wissen, was man tut einfach. Und ich glaube, dass das auch super, super schwierig ist.
Mhm.
Und im Zuge dieser Schwierigkeit einfach, meine Frage an dich, was würdest du denn sagen, ist die größte Herausforderung in der Post-Production gewesen? Also was ist das, wo du dir denkst, da werde ich beim nächsten Mal echt mehr versuchen, drauf zu achten?
Das ist eine gute Frage, die ich mir auch selber stellen sollte. ich glaube tatsächlich gar nichts Kreatives, sondern organisatorisch, dass ich wirklich für die einzelnen Sachen, also ich habe viel jetzt gelernt, wir haben wirklich YouTube-Videos geguckt, wie wir was schneiden oder sowas, weil wir, also haben wir ja nicht gelernt. Ich glaube, das ist auch, also klar, es gibt Studiengänge oder Ausbildungen in die Richtung, aber ich glaube, viele, die das jetzt beruflich machen, haben sich das selber beigebracht. Das ist auch was man sich gut beibringen kann. Aber ich weiß für mich, ich bin eher Regie und ich bin eher Produktion und Drehbuch, aber Postproduktion hat mir Spaß gemacht, aber andere können es besser.
Okay, das heißt sozusagen, dein Takeaway ist, das müssen wir outsourcen einfach.
Ja, und ich glaube einfach quasi mehr Leute für kleinere Sachen. Also, und das alles besser planen, weil wir, manches kannst du nur schneiden, wenn du die Musik hast und die Musik braucht aber schon die Szene und dann fast alle Dialoge haben wir nochmal synchronisiert, was auch sehr viel Zeit gefressen hat. Und das haben wir auch nicht richtig gemacht. Also wir haben die Leute halt so, wie wir jetzt hier sitzen, vors Mikro gesetzt. Wir haben schon versucht, das ein bisschen nachzustellen, aber wir hatten dann keinen Atmosound mehr und so. Und deswegen hätten wir jemanden gebraucht, der sich wirklich mit Sounddesign auskennt und das wirklich quasi, das kann ich ein bisschen schwierig, glaube ich, Aufgaben abgeben, aber wenn man so ein Team hat, dem man vertraut und wo, also jeder aus dem Team muss halt auch wissen, wo es mit dem Film hingehen soll, das ist natürlich auch schwierig, aber das ist, glaube ich, mein, was ich jetzt auch für die nächsten Projekte mitnehme, dass man im Vorhinein ein richtig gutes Team zusammenstellt, mit dem man gerne zusammenarbeitet und wo jeder halt Spaß und seine Aufgabe hat und man nicht das jetzt noch machen muss, weil es gemacht werden muss. So.
Ich finde das so spannend, weil das Ding ist, ich studiere zum einen Politikwissenschaft, zum anderen aber auch Sprecherziehung und im Zuge dieses Studiums haben wir halt auch sehr viel Management. Wie funktioniert eine Teamkommunikation? Wie kann man da einfach versuchen, eine gute Dynamik reinzubringen? Und diese Kontaktphase, die von vielen mehr oder weniger ja so drüber hinweggeschwappt wird, ist unendlich wichtig. Dass man eben ein Gefühl erzeugen kann, hey, das ist so, wie wir ticken. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich hoffe, ihr tickt genauso. Und dann können wir gut zusammenarbeiten. Und wenn nicht, dann müssen wir uns andere Leute suchen, wo es halt einfach so funktioniert und wo ihr auch Bock drauf habt, so mitzuarbeiten.
Ich glaube eben, also ein Casting für Schauspieler und Schauspielerinnen ist, also es ist genauso wichtig, sein Team so zusammenzustellen.
Ja.
Und es kann ja sein, dass es mal nicht passt, was dann auch in Ordnung ist. Aber da muss man halt abwägen, ob das dem Film, also dem Endwerk sozusagen, dann gut tut. Ja.
Dann jetzt die positive Gegenfrage. Was würdest du denn sagen, ist richtig gut gelaufen in der Postproduktion? Wo würdest du sagen, hey, das war cool, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, wie geil das ist?
Also ich muss sagen, ihr habt ja die tolle, tolle Musik gehört, die wir hatten. Und mit der Musik hatte ich am Anfang, also es war mir sehr wichtig, den ganzen Film über schon. Ich habe mir schon beim Schreiben immer Stücke aufgeschrieben, an die ich jetzt denken musste, weil, ne, 80s, ist ja auch die Musik sehr wichtig. Aber wir hatten bis wirklich sehr knapp eigentlich niemand, also wir hatten eine Band, die 3 Songs geschrieben hat, die mega sind.
Also du hast auch einen Original Soundtrack den Film,
ja. Also wir hatten diese 3 Songs und den Rest hätte ich aufgefüllt mit so Stock Music, wo es ja auch gute Sachen gibt. Aber dann habe ich zum Glück den Alexander noch gefunden, der Komponist ist. Und das war wirklich, das hat dem Film nochmal so viel Persönlichkeit auch gegeben und auch, wie ich finde, Qualität. Der hat wirklich nochmal, ich glaube, es sind insgesamt fast 20 Sounds oder sowas gemacht. Also wirklich ganze Musikstücke, aber eben auch nur so kurze Szenenbegleitungs-Sounds, möchte ich es mal nennen. Und da sich nochmal zu überlegen, okay, was passt dazu, was bringt nochmal die Stimmung in etwas, was wir schon abgedreht haben, was schon fertig ist und was, wie können wir das nochmal verbessern mit Musik beispielsweise, das fand ich eigentlich, das war so mit das Schönste dann. Mhm. Und das dann auch zu, also dann habe ich ihm gesagt, ich hätte gern das und dann kam ein paar Tage später, kam genau das zurück oder noch besser.
Ach, geil.
Und dann seinen eigenen Film nochmal zu sehen, verbessert von jemand anderem, das fand ich eigentlich schön.
Ja. Ich stelle mir das sehr, sehr intens vor, wenn man halt auch einfach sagen kann, ich hätte gerne dieses Gefühl.
Ja.
Und dann kommt das Gefühl einfach raus.
Ja.
An der Stelle auch die Frage, wie bist du auf diesen Menschen gekommen? Also wie hast du denn die Leute kennengelernt einfach?
Tatsächlich muss ich sagen, das meiste geht schon über soziale Medien. Also einfach, ich mache ein Instagram-Story und das sieht irgendwer und ich frage dreist, ob das jemand reposten kann. Es ist wirklich, man muss da ein bisschen frech sein. Also ich habe ja auch von den SchauspielerInnen einige einfach angeschrieben, wo ich nie dachte, da kommt überhaupt was zurück. Mhm. Und jetzt auch da, wir hatten einen Komponisten, der studiert in Berlin, ich glaube sogar Filmmusik. Mhm. Und der hatte schon was gemacht und hat dann aber gesagt, ganz ehrlich, es tut ihm so sehr leid, aber er kann zeitlich nicht mehr. Und der hat mir dann den Alexander eben jetzt empfohlen. Okay. Also es geht wirklich über, also jeder, der dabei war, war über 3 Ecken irgendwie dabei. Also man muss da einfach aktiv suchen. Also es kommt niemand einem auf einen zugeflogen, aber man muss da wirklich viel fragen und viel sich, also ich muss mich persönlich sehr überwinden, so Gefallen auch einzufordern und so, aber im Endeffekt hat alles gepasst.
Ja, das erinnert mich auch ein bisschen an die letzte Aufnahme, die wir zusammen hatten. Da war ja dein größter Tipp, just do it. Fangt einfach an, macht, wenn ihr einen Film drehen wollt, und das ist ja auch das Wichtigste, niemand wird daherkommen und einem sagen, ja, hier, diese und jene Schritte musst du tun, sondern man muss einfach selbst aktiv werden. Jetzt dann an der Stelle, aber was würdest du denn sagen, ist dein größter Tipp für Post-Production und alles, was damit zusammenhängt? Weil, ja, du sagst selbst, du bist ein bescheidener Mensch einfach, du stehst noch am Anfang, aber du hast einen Spielfilm gedreht. Und ich glaube, sehr wenige Menschen in ihrem Leben haben bisher einen Spielfilm gedreht. Bernie und ich auf jeden Fall noch nicht.
Also kein Spielfilm.
Stimmt, Bernie, du hast ja auch einen Kurzfilm gedreht.
Ja, aber ne, das ist eben auch von mir ein. Laura, du hast da Expertisen, Wissen. Du hast vor allem ganz viel Wissen über Sachen, die man auf eine Art nicht tun sollte. Und du hast ganz viel Wissen auch über was, das vielleicht interessant sein kann. Was für Software kann man benutzen? Was für Hardware kann man benutzen? Also, ich meine, man kann einen Film drehen mit einfach nur einer Spiegelreflex, die man von seinem Opa klaut.
Geht auch mit dem iPhone.
Zum Beispiel.
Hat nicht irgendwer, es ist auch so asiatisch in die Richtung,
haben einen Film mit dem iPhone gedreht. Ich weiß leider nicht mehr den Namen des Films, aber ich habe es auch gehört.
Ja. Man kann super klein anfangen, aber ich meine, du hast letztens das war nur so ein Nebensatz, den du gesagt hast, aber ein Field-Tablet-artiges Ding, mit dem du nicht hinter einer Kamera stehen musst, sondern mit dem du einfach auf deinem Regiesessel sitzt und siehst, was die Kamera sieht. Einfach so Devices, was sind so kleine Nettigkeiten, die man haben kann, um den ganzen Prozess entspannter zu machen.
Kleine Nettigkeiten ist gut. Jede kleine Nettigkeit kostet Unmengen. Das habe ich wirklich, also Filmequipment ist krass teuer. Also manchmal, also Julia kümmert sich eher so um die technischen Sachen. Deswegen wäre sie da jetzt wahrscheinlich die bessere Ansprechpartnerin. Aber wir haben für die Kamera einfach nur so ein Cage gekauft. Das ist eigentlich nur was, dass du andere Sachen mit dran bauen kannst. So, mehr kann das eigentlich, also super, aber mehr kann es eigentlich nicht. Und da hat einfach nur so eine Schraube, die gefehlt hat in dem Pack, das wir bestellt hatten, nur die Schraube extra 20 Euro gekostet.
Excuse
me? Also sowas in die Richtung. Oder dann kommen da mal 300 Euro und dann eine Festplatte kostet 100 Euro in der Größenordnung, die wir brauchen.
Oh Gott.
Und wir haben jetzt halt irgendwie so 7 Festplatten zu Hause rumliegen und es hat immer noch nicht gereicht. Also das ist echt eine Sache, dass man da wirklich gut recherchieren muss, auch was brauche ich wirklich, was kann ich irgendwie anders verwenden. Zum Beispiel jetzt, also jetzt ein ganz anderes Beispiel für unser nächstes Projekt, würden wir gerne Kamerafahrt machen. Wir dachten, also Dolly quasi wäre das Beste oder einfach so Schienen. Jetzt kaufen wir uns wahrscheinlich so einen Bollerwagen, hocken die Julia da rein mit dem Stativ und das kostet aber halt uns dann 60 Euro und nicht 600 Euro oder 6000. Also man kann es, nach oben ist es ja unbegrenzt.
Einfach kreativ werden.
Ja, oder was du jetzt meintest mit dem externen Monitor, wir haben jetzt zwar zwei Monitore, der eine, den kann man direkt auf die Kamera machen, der ist aber für denjenigen, der die Kamera bedient, weil da, das kann man einfach kippen, wie man es braucht. Man kann die Farben besser einstellen, die Schärfe ziehen und so. Sieht man besser als auf dem kleinen Bildschirm. Und für mich, da gibt es einfach eine App, die ich auf meinem iPad runtergeladen habe, was natürlich auch wieder kostet, aber das hatte ich jetzt schon. Und da kann das Bild einfach übertragen werden, dass ich kann einfach 2 Meter weiter drüben sitzen und muss nicht immer hinter der Kamera herlaufen. Mhm. Genau, also sowas ist, ich glaube, das merkt man aber und es ist auch unterschiedlich, je nach Produktion, ob ich jetzt Dialoge habe und immer nur auf, also wir statisch sind oder ob wir jetzt, wir haben zum Beispiel erst kürzlich ein Showreel gedreht, was wir übrigens auch mit der Firma anbieten.
Oh.
Und da haben wir so eine Art kleine Action-Szene im Wald gedreht und sind halt mitgerannt mit der Schauspielerin. Und da braucht man halt natürlich theoretisch eigentlich wieder ganz andere technische Sachen als jetzt, wenn ich eben so eine statische Dialogszene habe.
Ey, ist so viel. Ey, auf jeden Fall. Aber ich finde, genau deshalb ist es spannend, dich zu fragen, eben auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die unter Umständen, ne, Bock haben, selbst aktiv zu werden, weil du das ja alles aus dem Nichts rausgestampft hast. Also es ist ja wirklich aus dem Nichts entstanden, was du getan hast. Und dementsprechend finde ich die Frage durchaus berechtigt, weil wenn ich jetzt einen Martin Scorsese fragen würde, so, yo, was ist für dich in der Post-Production am wichtigsten, ne? Dann sprechen wir über einen Menschen, der ein Budget von Millionen von Dollar zur Verfügung hat. Und ich glaube, es ist einfach ein bisschen nahbarer, wenn wir dich fragen. Deshalb haben wir auch Martin Scorsese tatsächlich wieder ausgeladen dann.
Ja,
ja, verstehe ich.
Dachten wir so, hey, ganz
aber
ehrlich.
Aber wir gehen trotzdem später mit ihm noch essen.
Ja, ja, okay, klar, gut. Auf jeden Fall. Nee,
also
nee, nee.
Beim Essen darf er dabei sein.
Okay,
ja, da kann man mit Martin auch mal ein bisschen quatschen, einfach so, wie es ihm geht, halt Casual Talk.
Also ich meine, wir haben den jetzt auch schon 4 Jahre nicht mehr gesehen.
Echt?
Ja.
Nee, ich hab mit Martin letztens einen Kinofilm angeschaut.
Wir waren doch bei den Oscars mit ihm, oder nicht?
Ja, stimmt, da war ich krank, da war ich nicht dabei.
Ah, ja, richtig, ja.
Okay, Laura.
Sorry.
Dieser Ready-Fake-Podcast-Abschnitt ging jetzt echt länger als erwartet. Oh, es ist schön, zu dritt aufzunehmen. Aber Laura, dementsprechend jetzt nochmal die Frage.
Ja.
Was ist denn dein größter Tipp für Menschen, die es dir gleich tun wollen?
Also ich glaube, ich habe beides, also ich würde 2 Sachen sagen. Ich habe beides irgendwie schon so gesagt, aber nochmal als konkreter Tipp. Einmal Organisation.
Mhm.
Weil, also in jeglichem Bereich des Filmemachens, aber jetzt auf die Postproduktion bezogen, sich Deadlines setzen, die hält man eh nicht ein, aber zumindest für sich selber auch vor allem, sich welche setzen, dann genau planen, was muss gemacht werden und sich das wirklich gut im Vorhinein überlegen, weil wir haben jetzt, also wir haben ein halbes Jahr vorher den Kinotermin festgesetzt und wir hätten echt noch einfach, also wir hätten noch ein halbes Jahr was machen können, aber so ein Monat wäre echt noch gut gewesen für uns.
Mhm.
Und ich hatte das halt nur so grob geplant, aber wusste halt auch nicht, was auf mich zukommt. Also wirklich jede Eventualität damit reinnehmen und gut planen.
Okay.
Bei allem, immer.
Okay.
Und der andere Tipp, den ich ja auch schon gesagt hatte, ist einfach sich ein Team zusammenstellen. Also man kann das auch alleine machen. Und auch wenn man in jedem Bereich einfach das gerne macht, dann ist ja auch wieder was anderes. Aber jetzt was doch eine Größenordnung. Ich kann auch kein Color Grading oder auch keine Color, also Color Correction haben wir noch ein bisschen gemacht, aber Color Grading ist nochmal was ganz anderes. Da haben wir uns jetzt auch noch Hilfe geholt.
Ganz kurz, was ist das denn?
Ja, Color Correction ist einfach nur, dass du so einen Weißabgleich machst und dass es alles sich ähnelt vom Bild her. Das war bei uns auch nicht der Fall, was wir eben beim Drehen schon hätten irgendwie beachten müssen oder was ich hätte beachten müssen.
Hättet ihr nicht einfach sagen können, das spielt in Mexiko und ein Gelbfilter drüber und dann passt? Ja,
aber sowas wäre dann eben Color Grading. Also ich wollte halt so ein bisschen noch so ein 80er Look. Wir haben dann LUT draufgelegt. Das ist sowas.
Verzeihung.
LUT wird das geschrieben. Das ist wie so ein Filter. Mhm. Aber der hat
so ein bisschen körnig, so ein bisschen rauschig.
Nee, LUT kannst du. Ich weiß nicht genau, ich will jetzt hier, wer das hört und technisch, aber es gibt, der berechnet quasi die Farbwerte und legt darauf dann diesen Filter. Also der legt nicht wie jetzt einfach so ein iPhone-Filter immer das gleiche drauf, sondern der passt es schon so ein bisschen an die Ausgangs-Originaldateien an. Da gibt's alles Mögliche. Da gibt's aber auch vor allem, also du kannst es selber machen und da die Farbwerte und die Wärme und Saturation und alles einstellen, aber wir haben jetzt was genommen, was es schon gab, haben wir auch wieder gekauft, ne, kostet auch wieder. Und zwar war das tatsächlich von E.T. Also,
oh, wow.
Wir haben einige 80er LUTs durchprobiert, auch aus den Filmen, die jetzt in dem Film verarbeitet waren. Die haben nicht so gut gepasst, aber E.T. war so ein bisschen rosa und hat so ein bisschen die Tiefen rausgenommen. Das wollte ich halt, dass es so ein bisschen weicher wirkt vom Film her, dass es ein bisschen mehr nach 80s aussieht.
Also darf ich kurz nach der Hardware fragen? Der Software, sorry. Hardware braucht man auch. Filmschnitt ist für Computer quasi, fucking anstrengend.
Ja. Also beides. Wir haben bei beidem quasi Apple einfach verwendet, weil das war das, womit wir uns jetzt auskannten und womit auch der Lukas schon sich auskannte. Also wir hatten zwei MacBooks mit dem, und das sind die neuen mit dem M1-Chip, also die verarbeiten das alles schneller. Ich habe zum Beispiel noch ein iMac, also diese großen, da, keine Chance. Damit kann ich vielleicht eine E-Mail verfassen, aber damit kann ich echt keinen Film schneiden, weil
Apple nicht mehr E-Mails schreiben.
Nein, aber der verarbeitet das einfach nicht schnell genug und da muss man wirklich drauf achten, weil sonst sitzt du da nochmal 30 Tage länger dran. Und wir haben dementsprechend mit Final Cut, also dem Apple, soll ich es jetzt erzählen?
Ich lieb's so die Frage einfach, wir lassen es einfach genauso drin, weil Laura, du hast uns ja vor der Aufnahme schon im Off-Mic-Talk schon ein bisschen was erzählt. Ja. Also ja, bitte erzähl es nochmal.
Okay, also dieses Final Cut-Programm kostet 300 Euro. Und man hat aber 90 Tage, die man das mit allen Funktionen kostenlos nutzen kann, sobald man eine Apple-ID hat. Und wir haben halt zufälligerweise 6 Apple-IDs.
Zufälligerweise?
Wirklich, wir haben die nicht extra erstellt, sondern wir hatten die einfach. Und heißt, wir haben uns da wirklich immer durch diese 90-Tage-Testphase durchgearbeitet und Apple, falls ihr das hört.
Ich finde es okay.
Keine Scham, genauso funktioniert's.
Genau, aber ganz kurz zur Software. Wir würden beim nächsten Projekt DaVinci ausprobieren.
Ja, Mann,
weil
DaVinci.
Glaube ich, besser ist. Premiere Pro mag ich persönlich nicht so gerne zum Schneiden.
Ich finde, du hast einen wunderschönen Segway für mich geschaffen. Wenn wir zum Ende vom Thema Filme oder Film machen, Film schaffen kommen, jetzt hier an der Stelle und gleich dann über deine Produktionsfirma quatschen, was steht denn als nächstes an? Was ist das nächste
okay,
Projekt?
Ich merke schon, ihr habt die Übergänge nicht verlernt. Also, warte, jetzt habe ich dir nicht zugehört. Du meinst, was jetzt mit dem Film noch ansteht oder was für nächster Film?
Was ist der nächste Film? Die Überleitung war einfach zu gut. Was für ein Filmprojekt steht als nächstes an?
Okay, weil ich dachte, du fragst nochmal, was mit dem Film jetzt. Okay.
Obwohl. Können wir eigentlich auch ganz kurz.
Ja, aber ich weiß es noch nicht so richtig.
Du weißt noch nicht, was du mit dem Film alles machen sollst?
Nee, also ich will ihn bei Festivals einreichen, aber ich kenne mich überhaupt nicht aus, deswegen bin ich da jetzt auch nicht so. Also
okay,
kann ich nichts dazu sagen.
Schaut mal, was die Zukunft so bringt, einfach dann. Genau. Aber was bringt die Zukunft für weitere Projekte, neue Filme?
Also, wir haben einige Projekte, die auf uns warten, die wir auch gerade schon fleißig planen, auch in unterschiedlichsten Bereichen, also hauptsächlich eben Produktion, aber mehr im Sinne von, also bei manchen Projekten machen wir wirklich nur die Betreuung sozusagen, die Organisation und ein bisschen die Teamzusammenstellung. Und bei anderen Projekten wiederum, die auch von uns aus kommen, machen wir auch eher die kreativen Sachen. Also zum Beispiel für ich Regie, Julia macht Kamera und sowas in die Richtung. Also wir haben, muss ich kurz nachrechnen, 1, 2, 3, 5 Projekte, die wir in den nächsten, 1,5 Jahren machen.
Oh, damn.
Und dieses Jahr zum Beispiel kommen 3 Kurzfilme auf uns zu.
Oh, damn.
2 davon sind extern, also da machen wir wirklich nur die Produktion. Mhm. Einer ist noch nicht, da ist noch nicht sicher, wann der gedreht wird. Bei dem anderen, den drehen wir im Dezember in Hamburg wahrscheinlich. Und der dritte, da ist das Drehbuch von unserer Falle, die ja die Hauptdarstellerin bei Milkshakes auch gespielt hat. Und wir übernehmen quasi den ganzen Rest. Also wir haben jetzt geplant, es steht fest, wann wir drehen, wo wir drehen, mit wem wir drehen und alles. Und ich werde eben auch Regie führen. Julia macht Kamera. Und da freue ich mich schon wirklich sehr drauf.
Damn, willst du ein ganz bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, worum es grob geht?
Ich hoffe, ich darf, aber ich denke schon. Es heißt Der Plastikbecher. Und es geht darum, wir lernen quasi eine, also es ist wirklich Kurzfilm, ich denke, der wird so 10-12 Minuten lang. Wir lernen eine junge Frau kennen, die gerade am Telefon Ruth von ihrem Boyfriend irgendwie runtergemacht. Nein, also der sagt ihr ab und ist ziemlich unhöflich. Und sie schnappt sich dann kurzerhand ihre Sachen und geht einfach ein bisschen spazieren, so wütend durch die Stadt. Und ist dann in einem Café und bestellt sich ihren Kaffee und will sich hinsetzen und trifft auf einmal auf einen Freund aus ihrer Schulzeit wieder. Und die beiden unterhalten sich und merken, hey, sie sind beide so im Social-Media-Geschäft. Also er macht so Richtung Life-Coaches und sie ist halt so Influencerin geworden. Und die unterhalten sich darüber, da kommen ein paar schöne Aufnahmen. Dann sind wir in einem Park und sie gehen spazieren und sie reden weiter und man merkt, die Stimmung verändert sich langsam. Und dann kommt das Ganze, oder wird das Gespräch in eine andere Richtung gelenkt, nämlich Umwelt und Umweltschutz und wie man auf Social Media damit auch umgeht.
Okay, spannend. Ich dachte jetzt nicht, dass es in die Richtung
ja,
geht.
Ja, und
ich war jetzt schon so, ich sehe die Vignette, ich sehe den rosa Filter, der aufgelegt wird.
Nee, es geht tatsächlich in die Richtung, wie man, ja, also an diesem spezifischen Beispiel von 2 Extremen, einem, der sich sehr um Umweltschutz kümmert und um auch Leute auf Social Media eben aufklärt, was ist Greenwashing, sowas in die Richtung. Und die andere Person, die das Ganze so für ein bisschen für Humbug hält und so in die Richtung.
Okay, spannend.
Genau, also es ist ich finde 2 Themen, Social Media und Umwelt, werden da halt ziemlich gut vereint.
Ja, okay.
Genau, wir suchen noch Ton und Beleuchtung.
Ich bin ja groß, hab lange Arme. Ich habe ja im letzten Filmprojekt einmal einfach eine Tonangel ersetzt. Also ich habe ja Expertise, ja. Ne? Wenn es ist, schaust vorbei. Und ich meine, neben deinen ganzen Projekten musst du ja dann einfach nur noch nebenbei eine Bachelorarbeit schreiben. Also ich glaube, dir wird jetzt nicht langweilig dann einfach in den kommenden
tatsächlich nicht.
Wochen und Monaten.
Darf ich dich an der Stelle kurz humanizen für alle, die nicht so gut im Organisieren sind? Ich meine, du hast Filmprojekte für die nächsten 1,5 Jahre geplant. Weißt du, was du nächste Woche Mittwoch essen wirst?
Nächste Woche Mittwoch werde ich in London sein. Daher wahrscheinlich über ein überteuertes Mittagessen.
Okay, das war
sehr gut
ein bisschen Backfire. Okay.
Sehr gut humanized.
Der Punkt ist, Laura, du bist immer noch ein Mensch. Glaube ich.
Also sprich für dich selbst, Laura und ich gehen jetzt dann noch mit Martin halt essen. Also,
was?
Ich glaube, vielleicht bist du noch nicht geeignet. Vielleicht bist du noch nicht so weit.
Warte, vorher im Witz war ich eingeladen. Also ich bin dabei.
Ja, schauen wir mal. Laura.
Ja.
Ich werde eine weitere Überleitung nutzen.
Bitte.
Aha, okay. Du bist nächste Woche in London.
Ja.
Ich weiß ein bisschen, wieso du in London bist. Nämlich für Arbeiten in deiner Filmproduktionsfirma, die du gegründet hast. Es wäre ein bisschen ein krasser oder weird gewesen, wenn ich es nicht schon am Anfang der Folge gesagt hätte. Aber du und deine Freundin Julia haben gemeinsam eine Filmproduktionsfirma gegründet. Das ist ein großes Ding. Das ist ein großer Name. Ich gebe damit an, dass eine ehemalige Ready Set Podcast-Kollegin ihre eigene Filmproduktionsfirma hat.
Oh yeah.
Dementsprechend, was bedeutet das überhaupt? Also wie kann man sich das denn vorstellen, eine Filmproduktionsfirma zu gründen und was ist das?
Also, erst muss ich dich tatsächlich korrigieren. Es ist nämlich keine Produktionsfirma an sich. Wir haben es am Anfang selbst so genannt, ist aber ein bisschen irreführend, weil wir produzieren nicht per se für andere. Unser Ziel ist es eigentlich, mit zukünftigen Projekten. Wir haben eben auch noch zwei Spielfilme, die wir in den nächsten eben 2 Jahren, weil die eben so lange an Vorplanung brauchen, drehen wollen. Da ist eigentlich unser Ziel, dass wir zu einer Produktionsfirma gehen und die uns helfen. Oder die das produzieren. Heißt auch im Endeffekt dann vermarkten und sowas in die Richtung. Das ist nicht per se das, was wir machen, sondern wir nennen es einfach Filmfirma.
Filmfirma.
Ja, es ist ein bisschen, weil sonst ist es irreführend. Also wir produzieren Filme im Sinne von, wir organisieren das Ganze und wir machen das, was ProduzentInnen machen, aber wir machen das eben hauptsächlich für eigene Projekte. Heißt, wir nehmen auch in Anführungsstrichen Aufträge an, wie jetzt beispielsweise die Verleh, die kam zu mir und hat gesagt, hey, ich habe ein Drehbuch, wollt ihr das mit mir machen? Und wir sind da, glaube ich, einfach, was ich schön finde, so klein, dass wir einfach sagen können, okay, wir finden das Drehbuch cool und wir machen das einfach. Wir stellen das Team zusammen und fertig und wir sind aber diejenigen, die halt auch wenn wir unsere kreativen Aufgaben da machen können, wir sind diejenigen, die so einen Überblick über alles haben. Also wir bleiben da einfach so ein bisschen klein, sag ich mal, weil ich glaube, ab einer gewissen Größenordnung geht es eben nicht so, wie wir das jetzt machen möchten. Ja, was wir dann machen ist beispielsweise jetzt, wir haben das Drehbuch, wir bestimmen oder wir überlegen uns, wollen wir Teil bei den Dreharbeiten sein und haben jetzt eben gesagt, ja, wir wären gerne Regie und Kamera. Und haben uns sozusagen diese Jobs gegeben und sind dann auf Teamsuche gegangen. Je nach Größe, das ist eben jetzt kleiner, wir sind jetzt so zu 10 ungefähr und 2 Darsteller und also Verleh und noch einer und eben Komparserie, aber sonst sind wir 10 Leute. Wenn es halt größer wird, beispielsweise für die Spielfilme, da suchen wir dann Leute, denen wir sagen können, hey, du übernimmst diese ganze, was weiß ich, zum Beispiel, jemanden, der nur das Casting macht und die Leute sucht und das dann an uns weiterleitet oder also, dass man ein bisschen die Aufgaben weiter verteilt. Aber dass das quasi per se bei uns bleibt.
Okay, ja. Ist deshalb der Name einmal geändert worden, weil ursprünglich hieß es ja, wenn ich mich nicht täusche, korrigiere mich, Dreaming on Film und ist dann zu Cinemagine umbenannt worden.
Nee, tatsächlich, Dreaming on Film war ein, das war, ist nicht als Firma gedacht, sondern es war nur für Milkshakes.
Ah,
war
okay.
Das so ein Instagram-Name, aber wir dachten uns, wir wollten, also es war noch in dem ursprünglichen Team quasi mit, ja, mit Verena und mit Lena und dann kam eben Julia noch mit dazu, also so unser ursprüngliches Organisationsteam. Wir wollten einfach einen Namen, der da drüber steht, über Milkshakes und da war, stand auch Milkshakes noch nicht als Titel fest.
Ach so,
genau.
Okay, krass.
Und das hat aber gar nichts mit Cinemagine zu tun.
Okay, okay.
Genau.
Außer natürlich den Menschen, die dabei sind.
Ja.
So. Aber
nichts, gar nichts,
gar nichts.
Komplett unabhängig.
Ich distanziere
einfach
mich davon.
Entschieden.
Von dir selbst.
Von mir.
Okay, spannend.
It's called Dissociative Disorder, I think.
Okay, damit greifst du eine andere Frage auch schon ein bisschen vorweg. So, was sind die Ziele des Projekts? Also es geht wirklich, oder das Endziel ist, eigene Spielfilme.
Der Oscar.
Der Oscar.
Der Oscar.
Es ist tatsächlich dreigeteilt.
Mit den Martin dann.
So. Mit es ist dreigeteilt. Also Großteil, weil wir einfach so eine Leidenschaft fürs Filmemachen haben und das einfach so oft wie möglich auch am Set sein wollen und Filme produzieren, also ne, produzieren, machen wollen, die, auf die wir Lust haben. Deswegen ist das so der größte Teil der Firma. Aber ein Teil ist auch, dass wir Videoproduktion anbieten. Also eben das, dass man auf uns zukommen kann und sagen kann, hey, ich habe eine Idee. Oder auch eben für SchauspielerInnen, dass wir Showreels produzieren oder sogar auch, ist gerade am Anfang noch für uns, dass wir für Firmen auch Imagefilme machen. Also, dass wir da so ein kleines Standbein haben, weil klar, Spielfilme machen, so wie wir es machen, da verdienen wir einfach kein Geld daran. Das geht über Sponsoren, aber jetzt niemand, der auf uns zukommt, sagt, er möchte einen Film machen, gibt uns 1 Million. So, aber
noch nicht, dass
wir eben,
noch nicht.
Ja, noch nicht. Aber dass wir eben dafür ein bisschen Kapazität haben, bieten wir eben so Videoproduktion an. Dann ist ein Teil von Cinemagine der Cinemagine Pool. Wir wollen hauptsächlich eben für unsere Projekte ein Netzwerk aufbauen aus. Und da haben wir auch schon wirklich viele, viele Leute, eben weil man so viele kennenlernt über diese Art von Projekten und die geben es dann wieder weiter und irgendwie baut sich da wirklich wie so ein Spinnennetz auf an Leuten, die an Filmproduktion beteiligt sind. Das sind jetzt kann ein Schauspieler sein, das kann eine Make-up-Artistin sein, das kann aber auch ein Catering-Unternehmen sein. Also wirklich bis in jede kleinste Ecke nehmen wir Leute auf in unsere, ich nenne es mal Kartei. Die sind da dann drin und wir können quasi auf die, bevor wir jetzt aktiv nochmal auf die Suche gehen, können wir auf die zurückgreifen für zukünftige Projekte.
Also bei Tonangeln, da wisst ihr, dass Andi in
ja,
der Kartei ist.
Bei Equipment steht Andi
mit dabei. Equipment ist so eingetragen. Oh Gott, da habe ich auch am Ende noch eine Frage für dich, aber da kommen wir dann gleich dazu. Du hast ja dann eine Firma auch wirklich gegründet eben. Wie läuft das ab?
Einfach also ich
seine
muss
Firma zu gründen.
Ja,
muss
bitte gestehen, Infos über Paperwork.
Ja, ich muss gestehen, sie ist noch nicht gegründet. Wir haben
herzlich willkommen zu Ready Fake Podcast.
Nein, wir haben die Notarunterlagen und wir haben Markenschutz tatsächlich angemeldet. Das ist kein Muss für eine Firmengründung, aber wir dachten uns, der Name ist schon ganz cool. Wir finden auch unser Logo ganz cool. Wir haben eine Wortbildmarke angemeldet. Kann man auch entweder nur eine Bildmarke, dann ist quasi nur das Logo geschützt. Mhm. Wortmarke ist nur der Name geschützt und wir haben die Kombi schützen lassen.
Okay. Also darf ich Simon Imagine noch verwenden, solange ich nicht euer Logo verwende?
Das haben wir tatsächlich eher gemacht. Also, nee, ich glaube, nee, dann ist beides geschützt. Also
okay.
Du dürftest
okay,
es
okay,
jetzt
okay.
nicht kommerziell verwenden.
Damn it.
Dann könnten wir dich verklagen. Aber wir haben es eher so gemacht, dass wir geschützt sind. Also nicht, dass wir irgendjemanden dann verklagen wollen, deswegen haben wir es nicht gemacht, sondern dass wir uns der Name halt geschützt ist und wir das nicht aus Versehen weiterverwenden, während das schon gibt. Mhm. Aber da auch ganz interessant, also das meldet man bei Deutschen Markenpatentamt online an und man meldet das an und das kann aber bis zu 6 Monate dauern, bis man Bescheid bekommt. Wenn es das schon gibt, den Namen, hat man Pech gehabt und man zahlt trotzdem.
Oh, wow. Oh,
und es gibt so eine, also man kann nachgucken, auch im Internet, aber es ist halt nicht, aber wenn es jetzt gestern jemand angemeldet hat und wir melden es heute an, dann kriegen die natürlich den Namen.
Oh shit.
Und also,
und man weiß es halt erst auch ein halbes Jahr später dann.
Ja, genau. Und
Andi, wir haben eine Aufgabe.
Shit, stimmt, wir haben Ready Set Podcast noch nicht geschützt.
Ja, Mann.
Ja.
Oh Gottes Willen.
Kostet 290 Euro.
Holy,
oh damn.
Ja.
Folgt uns auf Ready Set Podcast und unterstützt dieses Projekt.
Wir müssen verified werden, dann passt es, glaube ich.
Ich glaube, wir müssen so einen PayPal-Link einfach reinschicken, dass uns unsere
Spotify-Fans,
ich bin mir sicher, sie würden sich selbst auch als Fans bezeichnen,
ja.
Menschen, die uns zuhören, dass wir das auch machen können.
Ja, also man merkt, da fängt es halt schon an, das ist halt nur der Markenschutz, kostet so viel.
Damn, okay, das ist halt echt eine Stange Geld.
Und also das hat aber per se jetzt gar nichts eben mit der Firmengründung zu tun. Mhm. Wir haben jetzt halt geschaut, was für uns die beste Rechtsform ist. Und ich rede so, ich kenne mich überhaupt gar nicht aus. Also wirklich, da haben wir viel eben selber wieder recherchiert. Und das muss man halt auch wissen, wenn man sich selbstständig macht, dass man da wirklich, ja, einfach
der
Sachen Lacher macht.
Der Lacher noch mit dabei.
Ja.
Selbstständig. Absurd.
Ja, weil es wirklich absurd ist. Also wir machen uns gerade selbstständig, ich bin noch Teilzeit angestellt, ich bin Studentin und ich bin Lehrkraft an einer Schule. Ich bin alles, was man sein kann.
Ach stimmt, du hast ja noch diesen Lehrauftrag für ein Musical-Projekt an der Schule, oder?
Wir machen tatsächlich mit Cinemagine, also Julia und ich machen eine Film-AG an unserer alten Schule fest angestellt.
Ach krass.
Ja.
Okay, damn, okay, ja. Dann ganz kurz off-topic, wie läuft das ab?
Wir sind zu unserem alten Schulleiter hingegangen und haben gesagt, hey, wir haben Film gedreht. Also wir waren in der Schule schon immer in die Richtung unterwegs, ich war im Theater, wir waren im Chor, waren bei jedem Konzert dabei, ich habe da auch mal moderiert und so. Also wir waren da in dieser Richtung in der Schule auf jeden Fall, vor allem die letzten 3-4 Jahre so. Richtig mit dabei. Also man kannte uns noch sozusagen. Und dann sind wir halt hingegangen und haben gesagt, hey, wäre da Bedarf da, wir würden gerne einen Filmworkshop machen. Mhm. Da die wahnsinnig tolle Theatergruppe, in der ich war, total überfüllt ist, hat sich auch eben meine ehemalige Theaterlehrerin sehr gefreut und uns gleich ein paar SchauspielerInnen abgeschoben. Und genau, wir fangen jetzt im September eben damit an und der ist halt so aufgebaut, dass wir jede Woche ein anderes Thema haben. Das Ganze ist aufgebaut, wie wenn ich einen Film drehen würde. Also wir haben alles von Drehbuch zu Schauspiel und dann spezifisch Kamera und sonst was. Und am Ende soll halt ein Kurzfilm daraus entstehen mit den SchülerInnen. Unser Ziel ist auch ein bisschen Leute einzuladen, die sich halt in den spezifischen Bereichen sehr gut auskennen. Und dann haben wir mal ein bisschen Theorie, ein bisschen Praxis und dann halt ein bisschen wirklich an Projekt weiterfilmen.
Ja, ja, das Ding ist, ich kann ja einfach Martin Scorsese fragen, ob mal vorbeikommen
ja,
bei euch.
Ja.
Einfach dann habt ihr da vielleicht ein bisschen Expertise.
Ja,
jetzt hast du gesagt, wenn es um Equipment geht, kannst auch du vorbeischauen.
Das ist eine Tonangel, Kinder.
Ich fühle mich offended und ich fühle mich in meinen Qualitäten nicht gewertschätzt.
Ursprünglich dachte ich mir, ich sage es ja, wenn es um Sprechen geht, ne, dann kann man den Andi einladen.
Haben wir tatsächlich gedacht, übrigens. Ihr steht beide auf unserer Liste.
Wieso steht Bernie auf der Liste? Was kann Bernie?
Ja, was kann ich? Das
wir haben, erzähle ich später, ist ein bisschen ausschweifender, okay. Das Ganze.
Oh, hervorragend.
Nein, an der Stelle, Bernhard ist unser fantastischer Technikbeauftragter hier im Ready Set Podcast Projekt mit ganzen zwei Menschen, die hier mitarbeiten. Und Bernie hat ja auch beim Studentenfunk schon mal einen Schnittworkshop geleitet einfach.
Oh.
Hat er sehr toll gemacht.
Cool.
Ja. Ich sehe absolut nicht den Need, mich hier zu profilieren, aber ich mache tatsächlich ganz, ganz viele Dinge.
Ich bin einfach heute in der Mut, einfach allen Menschen ein gutes Gefühl zu geben und ich habe dir hoffentlich noch...
Er ist ungewohnt. Komm ich ganz schlecht mit klar.
Das verletzt mich jetzt. Was mich auch verletzt, sind teure Preise. Inflation kickt rein. Und teure Preise gibt es wahrscheinlich auch in London. Bam, Alter. Was eine Überleitung. Was machst du in London, Laura? Wieso... im Vereinigten Königreich. Die sind nicht mal mehr in der EU.
Also, ich bin in London. Eigentlich wollte ich einfach, ich bin 10 Tage in London. Ich wollte einfach für mich einen Urlaub machen und dachte, okay, wo fahre ich hin? Da ein Drehbuch, das schon seit sehr langer Zeit in meinem Kopf rumspukt, das steht auch schon der Rahmen, das wird in Südengland spielen und auch teilweise in London. Und dann dachte ich mir, hey, da fahre ich dorthin und dann kann ich schon mal ein bisschen Locations auskundschaften. Das war eigentlich so der Hauptgrund, weshalb London und ich war auch so ein bisschen dann an die Küste Richtung Brighton und so. Und also das wird so der größte Teil sein, dass ich einfach durchlatsche und mein Notizbuch dabei habe und Szenen aufschreibe. Und dann haben sich zwei Sachen noch ergeben. Ein Projekt ist eine Co-Produktion mit einer britischen Produktionsfirma. Da werde ich mich wahrscheinlich mit denen dort treffen, eventuell schon, um Verträge zu unterschreiben.
Oh, wow.
Und das andere ist, dass wir einen Spielfilm machen wollen, der spielt in den 30ern und 40ern. Hat also kostümtechnisch, haben wir da einen sehr großen, hohen Anspruch dran. Bin mit einer, auch über Instagram eben, in Kontakt gekommen, die nicht direkt Kostümbildnerin ist, aber so Stylistin und sich sehr eben mit 30er, 40er, 50er Mode auskennt. Ja, die werde ich da treffen.
Oh, damn.
Die ist tatsächlich eigentlich ein trauriger Grund, warum sie dort ist. Die ist aus der Ukraine geflohen und lebt jetzt gerade übergangsweise dort. Mhm. Aber mit der werde ich mich da eben treffen und schon mal besprechen, ob sie denn das machen möchte.
Krass, okay. Das heißt, es sind für drei unterschiedliche Projekte bist du dann jetzt in London.
Ja.
Damn, okay. Das hört sich auch gut an.
So ein bisschen Urlaub oder so.
Stimmt.
Ich meine, wann stehst du um 5 auf und um 12 gehst ins Bett? Was ist dein Biorhythmus?
Ich stehe um 6:30 auf und gehe um 22:30 ins Bett.
Ich liebe es einfach, Bernie, wie du vorhin versucht hast, einfach sie zu humanisen. So, Urlaub, was macht Laura im Urlaub? Drei unterschiedliche Projekte stehen an.
Ja, aber das ist halt das Schöne, weil ich was mache, was mir so viel Spaß macht und es ist halt nicht so ein, ich glaube, ich bin nicht so der 9-to-5-Bürojob-Mensch.
Du bist mehr der von 8-to-12.
Ja.
Ich arbeite
24/7.
Ja.
Aber es ist halt Passion to my job. Schön.
Okay. Wir nähern uns zeitlich langsam dem Ende. Dementsprechend eine letzte Frage, um das Ganze einzuholen. Was würdest du denn sagen, war bisher die schönste Erfahrung auf dieser jetzt echt schon langen Reise, die du gemacht hast? Was ist so das Coolste, was dir passiert ist?
Gleich nach Martin Scorsese.
Genau, gleich nach Martin.
Oh, das ist eine richtig schwierige Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, so spontan kann ich das gar nicht so beantworten, weil es kommt jeden Tag was Neues dazu. Es war am Anfang einfach krass, dieses, okay, ich habe jetzt so ein Drehbuch geschrieben und ich gehe damit jetzt auf Leute zu und dann kommen andere zu mir und sagen, hey, voll cool, ich will mitmachen. Das war so der erste Moment. Und dann die Erfahrung am Set, also wirklich das Drehen, das ist wirklich, also das muss ich einfach sagen, das liebe ich. Diese Stimmung am Set, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Man lebt da in dieser Filmwelt für die Tage oder Wochen, die man da ist. Dann natürlich, also so eine eigene Premiere zu haben, der Moment war schon auch krass, weil man arbeitet, ich habe da zwei Jahre drauf hingearbeitet, am Anfang noch komplett alleine und dann halt am Ende mit so einem riesigen, coolen Team und das dann halt zu sehen. Dann aber andererseits eben die Möglichkeit, ich weiß, dass die nächsten Jahre damit ausgeführt sind, hoffentlich. aber einfach dieses, ich habe immer ein Projekt und ich finde immer wieder Leute, die eben da auch so viel Spaß dran haben. Und ich glaube, das ist einfach das Schönste, dass man da sich das aufbauen kann und halt immer gemeinsam, ich liebe diese Arbeit an Projekten, weil man so sehr an einem Ziel arbeitet gemeinsam. Das habe ich früher in der Schule, war ich, wie gesagt, im Theater und da haben wir ein Jahr lang halt auf dieses Theaterstück am Ende hingearbeitet. Und jetzt haben wir das Gleiche mit Filmen und das liebe ich.
Das ist eine richtig, richtig schöne Antwort. Da wird mir richtig warm ums Herz. Vor allem mein kaltes Herz wird dadurch einfach ein bisschen aufgewärmt. Denn es gibt tatsächlich noch eine letzte Frage. Ich habe deinen Kinofilm gesehen in der Premiere. Und ich habe gesehen, wie so die Credits runtergelaufen sind. Bei Special Thanks habe ich Max Zenk gesehen. Jemand, der einfach nur ein paar Anzüge ausgeliehen hat.
Ja.
Ich habe eine Location für dich organisiert. Ich habe sprecherzieherisch gearbeitet für ein paar SchauspielerInnen von dir. Ich habe Tonangel gemacht. Ich war Teil dieses Projekts. Wieso war ich nicht in den Special Thanks dabei, Laura?
Du warst dabei. Du warst nur bei den Special Thanks dabei, weil du mehr gemacht hast.
Was? Scheiße.
Ja.
Es gab Specialer Thanks?
Nein, wir hatten eben dieses Special Thanks und da hatten wir erst die ganzen Leute, die halt, zum Beispiel Max Zenk hat uns drei Anzüge geliehen oder jemand, der uns eine Wohnung oder ich glaube dein ehemaliger Mitbewohner Bernie.
Was mich auch verwirrt hat, warum
wir haben halt wirklich alle einfach mit reingenommen und dann hatten wir nochmal eine Kategorie für Leute, die uns wirklich geholfen haben und da standest du mit dabei.
Scheiße.
Ich schick's dir.
Da habe ich mich schon so zu meiner Freundin rübergedreht und mich so echauffiert. Einfach, was soll das? Ich war Teil dieses Projekts.
Nein, du stehst hundertprozentig mit dabei.
Okay. Ich schäme mich einfach für meinen Egozentrismus.
Nein, musst du nicht. Es ist dein Recht.
Nee, aber ich finde das so oder so tatsächlich eine spannende Thematik einfach, weil wie viele Menschen muss man ja da auch im Hinterkopf behalten. Mhm. Und ich glaube, da ist halt echt so ein bisschen Druck da, dass man niemanden vergisst. Weil ich meine, ganz ehrlich, es wäre mir egal gewesen, wenn ich da nicht dabei gewesen wäre. Es war ja einfach super cool, überhaupt mithelfen zu dürfen. Und es war ja auch für mich so spannend, einfach mal bei so einer Filmproduktion dabei zu sein. Oder für dich, Bernie, du hast ja einfach auch einen Named Character gespielt. Einfach. Ist
oh
ja auch
Gott. Ich habe es nicht gehasst. Ich fand mein Schauspiel, es sah sehr okay aus.
Beim Schneiden ist mir auch nochmal aufgefallen, dass du einfach, also wirklich vor allem ja natürlich auch vom Look her, das so derartig perfekt reingepasst hast. Also es war wirklich, also du hast diese Rolle wirklich
gefühlt
perfekt.
Und gelebt.
Ja.
Ich hab's versucht, aber, oh, Kameras sind gruselig.
Ja.
Ah, Gottes Willen. Aber, Laura, wir sind dem Ende angekommen einfach. Gibt es noch irgendwelche letzten Worte an dich? Als ehemaliges Ready-Set-Podcast-Mitglied.
Als Ehrenmitglied.
Als
du bist bei den Special Thanks
von
dabei.
Von mir an mich? Oder was meinst du?
Von dir an dich, an uns oder an die ZuhörerInnen. Irgendwelche letzten Worte. Willst du noch, also im Sinne von Plug Your Pluggables, willst du noch Werbung für irgendetwas machen?
Okay, dann mache ich erst Werbung und dann mache ich die Special Thanks. Werbung ist natürlich für uns, wir suchen immer Leute, und auch immer Leute, die keine Erfahrung haben. Das ist eben das, was wir auch ein bisschen vermitteln wollen. Man kommt in viele Hochschulen beispielsweise gar nicht rein, um irgendwas Filmtechnisches zu studieren, wenn man nicht Erfahrung hat. Und wir wollen einfach, weil wir so wenig Erfahrung hatten und gemerkt haben, es funktioniert, wenn man Lust drauf hat und die Leidenschaft und das Engagement. Deswegen, wenn ihr Lust drauf habt, schreibt uns einfach an. Cinemagine.
Wo können Sie euch anschreiben?
Also Instagram productions.cinemagine oder... Ich glaube, Instagram ist da, zieht da am meisten.
Instagram ist wahrscheinlich.
Alle Infos sind auch nochmal hier bei dieser Folge verlinkt.
Oh, wunderbar. Und sonst special thanks an euch beide. Ich vermisse euch so. Ich würde gerne öfter wiederkommen.
Ach ja, das ist wirklich, wirklich schön mit dir aufzunehmen. Es macht super, super viel Spaß.
Und das Setup, oh mein Gott. Wenn ihr das sehen könnt.
Ne, wir sind profesh geworden.
Ihr müsst da mal ein bisschen behind the scenes machen.
Stimmt. Auf Instagram. Wir machen ein Foto einfach und laden es auf Instagram hoch. Und damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Ihr könnt uns nämlich auf Instagram finden, ne? Da sind dann auch nochmal ganz viele andere weiterführende Links und wir leiten dann auch gerne an Laura weiter, wenn es denn wäre. Ihr findet uns unter readyset.podcast auf Instagram. Folgt uns hier auf Spotify, dass ihr auch in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Readyset Podcast. Und wie immer das Allerwichtigste, bleibt gesund. Bis bald.
Ja, dann gehen wir jetzt zu Martin, oder?
Ja, also ich weiß nicht, ich hatte schon vorgehabt eigentlich.
Okay. Ja, passt.
Passt.
Nice, nice.